Moin Moin und herzlich willkommen bei Bright New Future, heute mit Thorsten Gau. Ja, bloß nicht Dau sagen, das ist ganz wichtig, jetzt kriegst du einen auf die Finger. Genau, ja, schön, dass du da bist. Kim ist auch wieder am Start.
Moin.
Moin, Kim.
Thorsten, du bist Chief Technology Officer bei IBM, richtig?
Richtig, oder bei IBM Services. Wir sind ein relativ großer Laden, deshalb, also wir sind die, die die Projekte machen.
Erklär mal, was machst du da?
Also ich bin jetzt seit 96, also irgendwie 22 Jahre da, habe verschiedene Jobs gemacht. Jetzt ganz konkret kümmere ich mich darum, dass die Projekte nicht schiefgehen. Oder wenn Projekte mal schiefgehen, rette ich sie, damit sie hinterher vernünftig zum Ende geführt werden.
Damit sie kein GAU werden.
So. Genau, damit sie kein GAU werden. Dann holen sie den GAU und dann ist wieder alles gut.
Aber was für Projekte sind das? Wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben Projekte immer mit typischerweise Großkunden. Also IBM ist ja eher Business-to-Business-Geschäft. Das können Kunden sein in der Versicherungsbranche. Da komme ich klassisch her, also große Versicherungsunternehmen. Oder auch jetzt zunehmend Healthcare Life Science, also Gesundheitswesen. Und ich sag mal, angefangen so vor vielen, vielen Jahren habe ich viel mit elektronischer Archivierung, Workflow, das war Ende der 90er noch total hip, da sagt heute jeder so GAN. Aber jetzt komme ich im Gesundheitswesen an und die Leute verschicken immer noch Faxe. Und schon ist das Papier wieder da, was wir doch eigentlich loswerden wollten. Und ja, also Projekte, Laufzeiten, kurze agile Sprints, was weiß ich, 6 Wochen, das sind so Proof of Concepts, können aber auch typischerweise Projekte so ein halbes Jahr, ein Jahr lang sein. Oder wenn es mal richtig dauert, gibt es auch mal Projekte, wo wir 5 Jahre unterwegs sind.
Hast du so 1, 2 Referenzprojekte, die man vielleicht kennt, über die du sprechen kannst?
Ja, also wo ich natürlich drüber sprechen kann, ganz aktuell in den Medien, Techniker Krankenkasse, mit denen zusammen machen wir die elektronische Gesundheitsakte. Also da darf ich jetzt drüber sprechen, weil das war ja auch groß in der Tagesschau. Ein anderes Projekt, wir machen mit dem Uniklinikum Schleswig-Holstein zusammen den Innovation Hub, wo wir Technologie ins Gesundheitswesen bringen wollen, so dass es den Menschen hilft und die Prozesse im Krankenhaus einfach ein bisschen geschmeidiger macht. Das wären so 2 Dinge.
Das wäre in Kiel vor Ort wahrscheinlich.
Das wäre in Kiel vor Ort oder in Lübeck vor Ort. Also UKSH hat ja 2 Campi, Kiel und Lübeck. Und da führen wir jetzt beispielsweise gerade einen Willkommensavatar ein. Also platt gesagt kann man sagen Chatbot, aber so ein bisschen mehr als ein Chatbot, weil das Ding hat eine 3D-Gestalt, die dann auch entsprechend ihre Augen bewegt und Mund bewegt. Und mit der kann ich mich unterhalten, kann triviale Dinge fragen, wo ist denn hier die Kantine und habt ihr ein WLAN? Oder ganz konkret
so wie die Büroklammer von Microsoft damals?
Ja, so ein bisschen wie die Büroklammer, nur ich glaube, das funktioniert inzwischen besser. Also das mit der Büroklammer war ja eher so ein Lacher für bessere Hilfe, aber ja, wie die Büroklammer in 3D.
Ich hab gerade gesehen, dass wir haben ja gerade jüngst sind wir dabei, ja einen neuen Astronauten zur ISS zu schicken und da gibt es jetzt auch den ersten Test, das ist so ein fliegender Ball, der auch einen Bildschirm eingebaut
Simon.
Hat.
Simon. Genau. Ja, logisch.
Also ist das sowas quasi?
Ja, das Simon? Ist sowas. Der kommt auch von uns.
Also ihr müsst das mal ein bisschen genauer erklären. Das weiß vielleicht nicht jeder.
Ich glaube auch. Erzähl nochmal. Fang mal weiter.
Genau, also was ich weiß, du weißt es wahrscheinlich besser. Aber was ich gesehen habe, dass unser Astronaut quasi, der hat mit Simon, Simon ist quasi eine künstliche Intelligenz in Form eines Hardware-Balles mit einem Display, der sich über Luftdruckdüsen bewegen kann in der Schwerelosigkeit quasi. Und es soll so ein bisschen, ich sage jetzt mal, der smarte Assistent für Inhalte, für Informationen sein, der auf der ISS quasi mit rumfliegt. Und ich glaube, unser Astronaut, mir fehlt, also ich weiß den Namen leider gerade nicht, deswegen bin ich immer unser Astronauten, hat mit Simon über verschiedene Sessions gelernt, wie er damit umgehen kann quasi und die künstliche Intelligenz hat so ein bisschen verstanden, wie seine Fragen aufgebaut sind. Und die beiden sind quasi jetzt das Partner-Du, was jetzt quasi zur ISS geschickt wird. Und so wie ich es verstanden habe, hilft er dann bei so Aufgaben, irgendjemand ist gerade was am Reparieren oder sagt, komm Simon, zeig mir mal kurz den Schaltplan, wie das aufgebaut ist und Simon zeigt den Schaltplan oder was bedeutet das jetzt und ist quasi so ein bisschen, dass ob wie jetzt Siri, Alexa, Google Assistent quasi, nur halt in der Schwerelosigkeit.
Ich muss so ein bisschen an hier Robinson Crusoe denken. Wie heißt diese neue Verfilmung mit den, ne?
Meinst du den Ball?
Oder? Ja, genau. Ja. Wie heißt der Schauspieler noch? Komm, ich hab's
Thomas Hanks.
Thomas Hanks. Und der hat auch diesen Fußball so auf der Insel. Das ist so ein bisschen mit dem Gesicht draufgespielt, der dann praktisch auch sein Freund ist. Dann,
wie heißt der denn noch?
Der Freitag, nee, das war anders. Aber egal. Also, sicherlich wisst ihr alle, wen wir meinen. Wir kommen gerade nicht drauf. Aber das erinnert mich ganz stark daran, also wo ihr es gerade beschrieben hattet.
Ja, aber tatsächlich anscheinend intelligenter.
nicht nur mit Hoffen wir es.
Ja, okay. Gut, aber jetzt nochmal zurück zu deinen Projekten. Wenn man mal kurz so ein bisschen auf die Metaebene geht, mit welchen Technologien kommst du damit quasi dann im Rahmen in Berührung?
Also Technologien eigentlich so 3 Ebenen. Einmal Cloud-Technologie, das heißt also einfach sicher, schnell Innovationen, die entsprechenden IT-Ressourcen zur verfügbar zu haben. Cloud stellen sich ja viele immer so was ganz Luftiges, Fluffiges vor, was man nicht definieren kann. Am Ende, das entzaubert das jetzt so ein bisschen, ist das ja auch nur ein Rechner anderer Leute, der professionell gemanagt ist und wo ich mir halt das, was ich brauche, schnell zusammenklickern kann. idealerweise vielleicht nicht klickern, sondern vielleicht skripten, so dass man es wiederholbar hat. Also Cloud-Technologie ist ein Thema.
Heißt euer Cloud-Manager nicht zufällig Watson?
Nee, das ist das andere Thema, genau. Das ist ja sozusagen das Branding für die
KI. Der Ball heißt Watson.
Nein,
der Ball heißt
Wilson.
Wilson.
Läuft bei uns.
Genau, also unser KI heißt tatsächlich Watson, nicht Wilson, aber das wäre auch nochmal eine gute Idee, wenn wir mit Marketing reden. So, und das
wir branden Watson jetzt um.
Ja, los, machen wir. Vielleicht. Das ist der zweite Bereich. Also alles, was man so allgemein so als kognitive Systeme bezeichnet, hören, sprechen, sehen, Gegenstände erkennen, aus großen Datenmengen auswählen. Das ist, glaube ich, auch so das, was da so dieser Simon-Anwendungsfall ist, von dem Tim, du irgendwie viel mehr weißt als ich. Finde ich super, weil ich kann ja auch nicht alles kennen.
Ja, ich komme ja immer vorbereitet hier rein.
Ah, super.
Aber was sich da so aufdrängt, was ja ganz viel und sehr inflationär momentan benutzt wird, ist der Terminus künstliche Intelligenz.
Ja.
Kannst du da die Leute mal wieder auf den Boden zurückholen und sagen, was steckt eigentlich dahinter in Wirklichkeit? Gibt es sowas wie eine künstliche Intelligenz oder überhaupt? Oder reden wir tatsächlich über maschinelles Lernen oder was auch immer?
Genau, damit hast du schon zwei Begriffe gebracht, die ganz eng zusammenhängen. Also ich glaube, man muss erstmal mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Das, was man so in den Filmen sieht, also irgendwie Avatar, nee, wie hieß denn das Ding? Jetzt komme ich gerade nicht. Ex Machina. Ja. Also die weiblich aussehende Gestalt, die nicht nur reden kann, sondern am Ende auch noch einen bösen Plan hat. Ich will jetzt nicht spoilern, was der Film ist. Das ist das, was man so allgemeine künstliche Intelligenz nennt. General Artificial Intelligence. Da sind wir noch viele Jahre von entfernt. Also das kann man
mit wirklich Bewusstsein,
Maschinenbewusstsein. Mit eigenen Plänen ausarbeiten, durchführen, da sind wir nicht. Wo wir aber auch ein Stück von weg sind, ist die Büroklammer vom MS Office. Das war nun überhaupt noch nichts Intelligentes. Und künstliche Intelligenz heute, der ein oder andere kennt es in Form von Siri oder Google Assistant, benutze ich natürlich auch. Ist ja praktisch zu sagen, Google, fahr mich hier mal zum neuen Jungfernstieg oder in die ABC-Straße. Das sind Technologien, die basieren am Ende, und du hast es gesagt, auf Machine Learning. Also künstliche Intelligenz ist letztendlich angewandtes Machine Learning. So, was ist Machine Learning? Jetzt kommt die Entzauberung. Am Ende ist das ganz viel Statistik. Also das, was wir alle in der Schule gehasst haben mit Stochastik und Wahrscheinlichkeiten.
Deskriptive und was weiß ich
alles. Ja, und also was, also so, ja. Ich sag mal, was jeder Hörer wahrscheinlich mal gehabt hat, ist irgendwie lineare Regression. Gegeben ist eine Punktewolke, lege eine Gerade dadurch. So, damit kann man Geraden durch Punktewolken legen. Das ist jetzt nicht wirklich intelligent, aber wenn man sich an das Thema zurückerinnert, geht es immer darum, dass man Systeme mit vielen Daten füttert, die Punktewolke, und das System fragt, mach jetzt was Hilfreiches damit. Also beispielsweise, vielleicht ist es keine Gerade, die man dadurch legen kann, sondern vielleicht ist es eine Schlangenlinie, die irgendwie die Guten von den Schlechten teilt. Also Spam-Erkennung in E-Mails wäre so ein ganz einfacher Fall für Machine Learning. Ich habe dem System ja irgendwann mal gesagt, das sind die ganzen Werbemails, die will ich nicht haben. Und ja, das sind die Guten. Und
also das heißt, der Fall, ich habe mein Postfach, ich sage quasi, diese E-Mail ist Spam.
Genau.
Und aufgrund der Anzahl an wie vielen E-Mails ich das quasi zugeordnet habe, lernt die Maschine quasi Spam von sich aus zu erkennen anhand der Daten, die sie quasi darüber erhoben hat, dass ich ihnen gesagt habe, das ist Spam.
Aber wenn wir schon jetzt bei Demystifizierung sind, also es gab jetzt dieses Gerücht, dass Facebook eine Intelligenz zugange war und eine eigene Sprache erfunden hat, ja, die dann letztendlich, Facebook musste das ausschalten, weil die irgendwie Angst hatten, dass die Welt erobert wird, ja. Wie viel Wahrheitsgrad ist an sowas drin?
Also was wahr ist, verschiedene Firmen, Facebook, Google Microsoft haben schon mal irgendwelche Chatbots ins Internet gestellt.
Ja genau, Microsoft, das kennt man ganz gut.
Das kennt man ganz gut, ne? Der wurde trainiert. Und da muss man jetzt auch echt mal Microsoft und Facebook in Schutz nehmen. Nicht für alles, aber für diesen Fall nun mal schon. Er wurde ja von Menschen trainiert. Das heißt also, am Ende haben ihm Menschen Sachen beigebracht, auf die man hinterher nicht mehr stolz war. Fehlerhafte Verhaltensweisen, die man in seiner Freizeit vielleicht nicht so an den Tag legen würde. Wenn ich das System immer wieder als das ist die richtige Verhaltensweise beibringe, dann verhält es sich hinterher so.
Ist ja so ein bisschen wie ein Mensch, ne?
Ist ein bisschen wie ein Mensch.
Als wir uns kennengelernt haben, tatsächlich hast du mir beigebracht, dass jeder Mensch ein Kim ist.
Genau.
Eine kognitive Intelligenzmaschine.
Du bist Gau und du bist Kim.
Ja.
Du musst raus hier, raus.
Aber das heißt ja so ein bisschen, davon sind wir noch weg,
ja.
Dass das ihr ist. Aber der Mensch ist es in dem Sinne, weil auch da, ich sag mal, Kind wird geboren, wächst in der Gesellschaft aus, hat dann irgendwie so seinen Inner Circle, Familie, irgendwie alles, was dann so da dran hängt. Freunde kommen dazu, Klassenkameraden, all wie die sich verhalten, tragen ja auch massiv dazu bei, wie sich quasi das neue Wesen anfängt zu verhalten.
Genau.
Ja, also die objektive Legitimationsinstanz. Ja,
Uli? Schön ausgedrückt.
Ich sag, ob das stimmt, was.
Genau. Jetzt genau. Darfst du auch den Super-GAU-Witz noch bringen und dann haben wir auch alle Kürzel durch.
Ja, schön. Was hältst du denn von diesen ganzen, also einfach um das KI-Thema mal so ein bisschen abzuschließen, Elon Musk hat ja zum Beispiel so einen Ausknopf gefordert für künstliche Intelligenz.
Also ich sag mal so, alles, was irgendwie überhaupt nicht materialisiert ist, also so ein Chatbot im Internet, da ist der Ausknopf relativ simpel, Server aus, Thema durch. Also da den haben wir heute schon, den hat ja jeder. Also wenn ich im Rechenzentrum von IBM, Amazon, den haben wir noch, Microsoft oder Facebook, wenn das Strom ausschaltet, dann ist das Thema tot. Was heißt tot? Dann ist das aus und die gelernten Strukturen sind ja auf irgendwelchen Speichern und wenn man den Strom wieder anmacht, sind die gelernten Strukturen wieder da. Die selber können ja aber sozusagen zwar vielleicht Töne von sich geben, also sprechen und hören und sich artikulieren, aber sie bewegen ja nichts. So, wenn ich jetzt aber solche künstliche Intelligenz in Maschinen einbaue, die sich autark bewegen können, wer es noch nicht gesehen hat, die Videos von Boston Robotics, Boston Dynamics, die Roboter von Boston Dynamics, die sind ja schon ganz eindrucksvoll, wenn sie ihren Flickflack rückwärts da vom Ding machen. So, wenn ich den jetzt, die haben jetzt sozusagen, ja, sind ja batteriebetrieben oder können sich bewegen, wenn ich den jetzt noch irgendwelche künstliche Intelligenz einbaue, dass sie noch ein Verhalten an den Tag legen.
Also weg.
Ja, und dann noch, jetzt wird sozusagen langsam politisch, dem noch irgendwelche Waffen in die Hand drücke, dann würde mir das Angst machen, sage ich ganz ehrlich. Also die künstliche Intelligenz in Form einer Cloud, die macht überhaupt keine Angst, weil die ist aus. Wenn ich sie sozusagen mit etwas in Verbindung bringe, was auch noch mechanisch sich bewegen kann, dann muss man mal aufpassen, wo denn jetzt wirklich der Ausknopf ist. Und
verstanden. Hast du zu Hause Google Home oder Alexa stehen?
Nee, habe ich nicht. Ich habe sowas Ähnliches auf dem Raspberry Pi mit dem Mikrofon und ich kontrolliere nämlich sehr gerne, wo meine Daten hingehen. Grundsätzlich hätte ich eigentlich auch nichts gegen Google Home und Alexa. Wo ich persönlich was gegen habe, ist dieses Always-On-Aufzeichnen. Also ist ja auch mal ganz spannend. Ich benutze natürlich einen Google Assistant auf meinem Handy und Google ist da ja auch sehr offen. Ich kann mir alles, was ich je gesagt habe, wieder anhören. Und das kann ich jetzt okay finden, weil das
heißt, ich kann mir alles immer 24 Stunden, wenn ich 24 Stunden quatschen würde, alles anhören?
Ja, und du kannst dir auch anhören, was du vor 24 Tagen gesagt hast. Da ist Google ja sehr offen. Also Google macht das ja nicht geheim, so im Geheimen, so wie wir das jetzt bei Facebook gehört haben und Daten weitergeben, sondern die sind ja relativ offen. Und jetzt muss mir jeder selber, glaube ich, entscheiden, ist das okay, dass dieser Anbieter, und das ist jetzt völlig egal, wie der heißt, dass der meine Stimme die ganze Zeit bekommt. Bei mir kriegt er Straßennamen, das hilft mir, finde ich noch nicht so schlimm.
Aber ich kann mir nicht 24 Stunden Content anhören. Ich kann nur, wenn ich den Sprachbefehl ausgesprochen habe, das dann hören, was denn da
ist. Ja, also in diesem Fall ist es so, ich hab mein Smartphone so eingestellt, dass er nicht always on auf Google Now Keywords, also okay Google reagiert oder bei Alexa wäre es ja irgendwie, ja, Alexa, es ist ja eigentlich heißt das Ding ja nicht Alexa, sondern Amazon Echo. So, und jetzt muss ich aber dem Hersteller vertrauen, dass er zwischendurch das, was er zwischendurch gehört hat, weil technisch hört er das ja, sonst könnte er nicht aufs Schlüsselwort reagieren, mich auch in die Cloud schickt und für immer speichert. Das ist also eine Frage, auch so ein bisschen Vertrauen an das Unternehmen. Und meine Daumenregel ist immer, wenn Service nichts kostet, also wenn er kein Geld kostet, dann zahle ich halt mit meinen Daten. Ist so ganz simpel, weil am Ende sind das alles wirtschaftliche Unternehmen, die irgendwo von leben müssen. Und wenn man mal die AGBs richtig durchliest, dann weiß man, wenn ich auf WhatsApp ein Bild poste, dann gebe ich das an...
Die Osterinseln.
Ja, dann gebe ich das nicht an die Osterinseln, sondern gebe ich auch meine Berechtigung, dass das weiterverwendet wird für Dinge, an die ich gar nicht gedacht habe. Und das ist okay, also deshalb ist jetzt WhatsApp nicht schlecht, aber es muss halt jeder mal sagen, will ich das? Und dann gibt es halt Teile, sage ich mal, das Wohnzimmer muss ich nicht unbedingt haben. Mhm. Aber ich kann auch, also ich finde das jetzt auch nicht schlimm, wenn es jemand macht.
Also es gab ja Zeiten, wo bei Snapchat zum Beispiel, so wurde Snapchat ja groß, noch ganz andere Körperteile da hochgeladen wurden.
Genau.
Für ein gewisses Zeitfenster.
Die Füße, Hände.
Zum Beispiel Füße und Hände und alles dazwischen.
Haarsträhnen und, ja, genau.
Die gibt es wahrscheinlich immer irgendwo noch auf dem Server wahrscheinlich.
Das ist nicht auszuschließen. Das muss man mal ganz klar sagen. Also das Problem ist ja beim Löschen erstmal, wenn ich auf irgendeinem Browser oder Smartphone sage, lösche, dann sagt er hinterher, jo, ist gelöscht. Ob er das überhaupt jemals gemacht hat oder ob da noch gar keine Zeit war, die Funktion zu implementieren, ich will jetzt nichts unterstellen, weiß man ja nicht.
Das heißt, ist gelöscht für dich.
Genau, heißt nämlich...
Wird dir nicht mehr angezeigt.
Wird dir nicht mehr angezeigt. Heißt nämlich in ganz vielen Fällen, ist gefiltert, dass es nicht mehr nervt, ob es wirklich gelöscht ist. Ich komme aus dem Bereich Dokumentmanagement, wir haben früher optische Medien, kennt der ein oder andere, CD-ROM war ein bisschen was anderes beschrieben, da geht Löschen gar nicht. Da ist geschrieben, das wollte man nämlich, damit die Dokumente nicht unveränderbar sind. Und da heißt Datenvernichtung, ja, ich muss diese CD physisch zerstören, weil löschen kann ich ja nicht, ich kann sie nicht überschreiben. So, und nun ist das auch nicht so, dass in der Cloud alles auf Festplatten gehalten wird, sondern die großen Clouds schreiben auch heute noch auf Tape, weil das viel günstiger ist. Das kann ich löschen, wenn die auf irgendwelche optischen...
Nein, die schreiben auf Tape.
Die schreiben auf Tape. Also wenn ich jetzt irgendwie Langzeitspeicher habe, dann kann ich natürlich Langzeit auch günstig auf Tape archivieren. Ja. Und wenn ich viele davon habe, merke ich als Nutzer auch nichts davon. Also es gibt ja typischerweise so hierarchisches Speichermanagement. Wenn es schnell sein soll, ist es Hauptspeicher. Wenn es ziemlich schnell sein soll, eine SSD, dann ist es eine drehende Festplatte, also magnetisch. Und wenn es lange speichern soll, und ich brauche das selten, ist Tape viel billiger, weil ich habe keinen Strom. Das Tape speichert die Daten, ohne dass ich Strom habe und macht eine Festplatte natürlich auch, die ich ausschalten kann, aber einfach der Preis pro Gigabyte oder Terabyte ist bei Tape immer noch billiger und selbst im Cloud-Zeitalter wird noch auf Tape geschrieben.
Also die klassische Kassette, ja?
Die klassische Kassette, die man früher so, also nicht diese Musikkassette, so, die hatte so ein dünnes Magnetband.
Mit Bleistift dann zurückspulen.
Ja, mit Bleistift zurückspulen, genau.
Ist schon so eine VHS-Größe.
Ja, so VHS-Größe und diese Bänder werden auch mit einer irren Geschwindigkeit halt gespult. Also die hältst du nicht mehr mit der Hand an. Also ich weiß das jetzt nicht aus dem Kopf, aber das sind richtige KMHs. Also die reißen das Band daraus. Halten die dann lange? Die halten lange. Die halten ganz lange. Die halten zum Beispiel länger als schlecht gebrannte CDs. Und das ist genau der Punkt.
Also, ist ja so ein bisschen schon. Also ich war mir nicht bewusst tatsächlich, dass das noch so ist. Also ich kenne es aus der Tontechnik. Da war es ja viel so und heute wird es auch noch gemacht, dass die großen Alben quasi immer noch in ihren gesamten Spuren auf Band geschrieben werden. Aber mir war nicht bewusst tatsächlich, dass meine Cloud am Ende des Tages auf einer Band...
Deine 30 Terabyte Urlaubsfotos sind jetzt alle irgendwo auf
Band. Ja, das ist genau das. Also wenn du sozusagen das naiv benutzt, vielleicht nie auf Tape, aber wenn du es günstig nutzen willst, haben die großen Cloud-Anbieter alle... Die nennen das Object Storage, wo es darum geht, große Objekte abzuspeichern. Und da gibt es dann, will ich schnell verfügbar haben, will ich langsam verfügbar haben. Das ist übrigens auch ein Ding, was viele, die Cloud benutzen, überhaupt nicht berücksichtigen. Cloud ist nicht automatisch billig. Also wenn ich viel in der Cloud ganz schnell verfügbar haben will, dann da muss man bei allen großen Cloud-Anbietern auch richtig Geld dafür bezahlen, wenn man da ein bisschen smarter ist und sagt, na, eigentlich gucke ich die Urlaubsfotos sowieso nur einmal im Jahr an und davon auch nur die Hälfte, weil dann sind alle eingeschlafen, das finde ich nämlich nur ich toll und alle anderen fanden die dann gar nicht so cool, dann kann ich es günstiger speichern. Mhm.
Gut, aber es ist ja auch gerade heute die Frage, inwieweit tatsächlich guckt man sich es einmal im Jahr an. Oder, ich sage jetzt mal Beispiel, ich bin bekennender Apple-User, ich habe meine Fotos da drin, jetzt gibt es dann irgendwie eine neue Funktion, ich glaube Google hat sowas ähnliches, die halt sagt, okay, du speicherst deine ganzen Fotos und dann kommt, keine Ahnung, einmal am Tag, das hast du vor einem Jahr gemacht. Oder die schönsten Momente, du und Olli. Ja, so, ja, im Endeffekt Sachen, die mir vorgeschlagen werden. Und im Endeffekt, die Technologie bringt mich dazu, die Fotos anzuschauen, wo ich sonst, ich sag mal, den Diaabend, jetzt gehen wir selber zurück, ja, gebraucht habe, um mir die überhaupt nochmal anzugucken. Dann tatsächlich, wann guckt man sich die Dinge an? Ja, und das finde ich schon spannend. Und das ist im Endeffekt aber auch da über die Cloud-Technologie möglich, weil ich die Daten zur Verfügung stelle und dann können sie mir intelligent zu Zeitpunkten Bilder geben, die wahrscheinlich in irgendeiner Form relevant dann zu dem Zeitpunkt sind, wo ich mich gerade befinde und meinen Moment bereichern und irgendwie sagen, guck mal hier, das hast du dann und dann erlebt.
Genau, ich meine, das, was du gerade ansprichst, wo warst du vor einem Jahr? Das ist ja nur eine total simple Funktion. Datum hat ein Foto schon total lange, aber das andere ist ja auch super automatisch verschlagworten. Ich weiß, da gibt es ein schönes Strandfoto. Ja. Also dann nach dem Inhalt zu suchen, das ist ja schon toll.
Ich finde das auch nach Person. Also ich sag mal, meine Großmutter ist vor ein paar Monaten gestorben und darüber konnte ich halt sagen, so wie das dann so ist, man versucht irgendwie so ein bisschen der Familie nochmal so ein paar Daten zugänglich zu machen und gerade da waren es Fotos und das ging halt super einfach. Ne? Im Endeffekt, ich habe das Gesichtserkennungsprogramm quasi automatisiert laufen lassen und hat innerhalb von, ich weiß nicht, Sekundenschnelle alle Bilder, wo meine Großmutter drauf war und das wäre ja etwas, wo ich sage, da habe ich Zeit gespart und wahrscheinlich hätte ich das innerhalb von dieser Kürze gar nicht bewerkstelligen können. Und so war es zu dem Zeitpunkt, wo ich es gebraucht habe, abrufbar. Ich konnte es weiterleiten. Ja. Und ich musste nicht sagen, ja, mache ich am Wochenende, wenn ich Zeit habe. Und dann gehe ich mal meine Alben durch und sortiere und hast du nicht gesehen. Und weil dann ist ja auch, wo man sagt, entweder Fehlerquelle, dass man gar nicht alles findet. Und irgendwann sagt man, so, jetzt habe ich 10 Stück, muss reichen. Sondern man hat einfach nochmal viel mehr Daten zur Verfügung. Und da sehe ich dann schon den Benefit für mich drauf.
Ne? Ist das nicht genau der Punkt, wo Watson zum Beispiel ansetzt, dass du einfach Technologie oder Daten on-demand zugänglich machst, dass du praktisch das Ganze mehr... schönes Wort, convenient machst. Ja, genau. Da gibt es ja so richtig so eine deutsche Übersetzung nicht für, aber die Engländer benutzen das ganz viel, ist convenient.
Das ist convenient und das sind genau die Sachen, die wir auch damit machen. Also du kannst kostenlos, kannst ausprobieren, gehst ins Internet, machst Watson Visual Recognition, also diese Bilderkennung und dann erkennt der dir nicht nur irgendwie Stars und Sternchen, also der ist natürlich nicht auf deine Oma trainiert, die wird er nicht erkennen, aber er kennt hier, da ist ein Bild mit einem Spiegelei zum Frühstück. Solche Sachen kann er erkennen, die kannst du selber trainieren. Du kannst das auch auf Videos loslassen. Das machen wir mit einem großen Fernsehsender, die haben ein ganz, ganz großes Archiv, viele, viele Jahre voll Fußballübertragung. Und jetzt weiß man, Mensch, da war damals mal war dieses Tor. Da hat man als Mensch überhaupt keine Chance, das wiederzufinden, weil die Zeit ist einfach im Leben zu kurz, um die Videos alle zu gucken. So, aber am Ende sind Videos auch nur 25 Bilder pro Sekunde. Also rein in die Maschine und danach suchen. Jetzt hat man bei den Videos noch den Vorteil, da gibt es dann noch gesprochenen Kommentator. Das heißt, da kann man auch noch erkennen, ja, Rummenigge hat das Tor geschossen, yippie, yippie. Also kann ich damit sozusagen Schätze wieder sichten, die ich sonst zwar besitze, aber eigentlich gar nicht nutzen kann.
Das ist ja nur die eine Sache. Was ja noch viel spannender wäre, schönes Beispiel Fußball, jetzt mit der anstehenden Fußballmeisterschaft. Ich kann ja letztendlich auch Strategien scannen. Ja? Also ich kann die ganzen Bewegungsabläufe von Spielern und so weiter und so fort scannen und vielleicht auch eine gute Strategie entwickeln gegen eine Mannschaft, die meistens so und so sich aufstellt.
Ja. Also ist ja dahingehend tatsächlich spannend, also wie du schon sagst, quasi Video ist auch am Ende des Tages nur sehr viele Frames in der Sekunde. Ich war gestern bei der Bewegtbild-Konferenz und habe da das Intro gesprochen, so ein bisschen, wohin geht die Reise vom Video. Und da habe ich so ein bisschen die These in den Raum gestellt, okay, man muss sich Technik angucken.
Zum Tape. Ich sag dir, zum Tape in der Cloud.
Ja, das war spannend, aber was der Punkt war, und das finde finde ich spannend, was das Intel gerade gemacht hat. Die haben ja die ersten Intel-Studios gegründet und im Endeffekt auch das, was AR ja auch gerade drauf zielt, mit der Volumetrie. So, dass du halt sagen kannst, so, wir entfernen uns vom Pixel und kommen zum Voxel, wurde es, glaube ich, genannt. Das heißt, der dreidimensionale Pixel, der im Raum wiederzufinden ist. Und was da spannend ist, in Amerika werden die NHL ist
irgendeine Liga.
Ist ja. National Football, das ist
eine Ja, die meine ich. Ja, ich war gerade.
NH oder NF?
NH.
Das ist Hockey.
Hockey, nee, dann NFL. Ja, NFL. Okay. Da machen die das so, dass die über, ich weiß nicht, wie viele Kameras sie im Stadion haben. Wie viele Kameras sie im Stadion haben, aber da ist es so, dass quasi das Bild perspektivisch über diese Voxel quasi aufgezeichnet wird und dann habe ich die Möglichkeit, meine Perspektive der Betrachtung zu ändern. Ohne dass die Kamera bewegt wurde, sondern das ist rein anhand der Daten quasi, die dann aus dem Bild gezogen werden. Das ist wahnsinnig rechenintensiv. Bringt aber die Möglichkeit, man kennt das vom Fußball in Deutschland zum Beispiel, dass wenn man diese Situation Tor oder Abseitsanalyse war, es tatsächlich Abseits und auf einmal gibt es diese verrückten Kameraflüge. Mhm. Das sind quasi genau diese Voxel-Technologien. Und da kommt es ja auch dazu, dass man auch da sagen muss, es wird alles einfach nur datasiert.
Ja, digitalisiert.
Ja, vielleicht ist das so. Ja. Aber also finde ich dahingehend total spannend, so dass man auch da sagt, alles geht ja irgendwo in die Richtung und vielleicht ist das sogar ja so der Ansatz, dass man sagt, wir versuchen alles auf die Einsen und Nullen zu brechen.
Das sind ja enorme Datenmengen. Also was wir ja machen, machen ganz viel mit VR, AR und wir machen auch viel mit Fotogrammetrie. Also es gibt ja inzwischen Kameras von Leica zum Beispiel, Matterport und so weiter und so fort, die erstellen halt Pixelwolken. So, und um das live berechnen zu können in der virtuellen Welt, musst du das extrem reduzieren, weil du sonst enorme Datenmengen hast. Mhm. Aber wenn du es natürlich voll aufschraubst, dann hast du eine Milliarde Datenpixel, also Polygone in diesem Fall, oder nennst Voxels oder was auch immer, da kannst du schon ein hochauflösendes ein Bild mit Tiefeninformationen machen. Im Grunde auch ein ganzes Video. Ja, bloß es ist, hat halt einen enormen Renderaufwand, wenn du das natürlich hochauflösend machst. Und das ist live, also mit einem normalen Rechner, selbst mit 10 Grafikkarten-Stacks, keine Chance. Mhm. Ja, aber das ist vielleicht so ein bisschen das, was du da sagst, auch immer in die virtuelle Welt übertragen. Wir sind jetzt auch schon tatsächlich am Ende des ersten Teils. Das ging schnell.
Ja,
genau.
Aber hallo.
Ich hoffe, ihr mochtet das. Also lasst uns gerne mal irgendwie ein Like und eine Bewertung bei iTunes da.
Wir sind wo ihr sonst hört.
Oder wo ihr sonst so hört.
Ja jetzt niemanden ausschließen.
Ja,
alle sind eingeladen.
Genau. Ihr dürft uns auch, wenn ihr Kommentare habt oder total erstaunt seid über das, was ihr heute gehört habt oder eure Bilder auf Tape von Snapchat oder noch irgendwo, wo ihr Angst habt, fragt doch einfach mal
bei die uns Maus. Nach.
Oder die Maus. Und
ganz genau.
Ja, aus die Maus würde ich sagen. Ne?
Ja. Hashtag
DSP. Das wäre nämlich echt ein super GAU, wenn das in der Cloud auf der Tape ist. Gut, jetzt haben wir es. Tschüss.